Ihr Lieben hier heute in Norderstedt, das Erntedankfest, das wir heute feiern, ist ein Fest, das eine große und lange Geschichte hat. Schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden wurde dieses Fest gefeiert als ein Dank Gott gegenüber dafür, dass er ihnen das Land geschenkt hatte, in dem sie leben durften, aber auch dafür, dass er sie regelmäßig versorgte. Dieses Erntedankfest war sozusagen eine Art Glaubensbekenntnis. Und das war es bei allen Umbrüchen, die es damals wie heute gab. Da gab es gute Ernten und schlechte Ernten. Da gab es Zeiten, in denen das Volk bedroht war. Da gab es auch Zeiten, in denen es friedlich war. Und das war auch zur Zeit Jesu so, als er diesen Text aus der Bergpredigt gesprochen hat. Als Jesus auftritt in dieser Zeit um das Jahr 30 nach Christus, ist das römische Imperium gerade in einer machtvollen Phase. Es gibt diesen römischen Frieden, diesen Pax Romana, äußerlich alles okay, aber an vielen Stellen rumort es. Da gibt es viele unterdrückte Gebiete und dazu gehört auch tatsächlich Israel. Es gibt viel Armut, es gibt eine hohe Steuerlast, unter der die Leute stöhnen. Es gibt viele Kranke, es gibt eine gespaltene Gesellschaft in religiös Fromme und andere, die haben mit den Römern kollaboriert und andere, die wollten unbedingt die politische Unabhängigkeit. Und in diese Zeit hinein tritt Jesus auf. 30 Jahre zuvor, das vergisst man meistens, hat er eigentlich ziemlich unauffällig gelebt. War Zimmermann, hatte auch gute Zeiten und schlechtere Zeiten und hat als ein frommer Jude gelebt. Aber dann tritt er auf, lässt sich von Johannes taufen und verkündigt, tut Buße oder ändert euren Sinn, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er beruft die ersten Jünger und dann hält er diese großartige Bergpredigt, von der wir aus dem mittleren Teil einen wichtigen Abschnitt gehört haben. Und die Bergpredigt, das war sozusagen die große programmatische Rede Jesu. Das war sozusagen sein Parteiprogramm, mit dem er in den folgenden Jahren auftreten würde und wo er das vorleben würde, was er da gesagt hat. Und viele Menschen haben über das sehr gestaunt, was er da gesagt hat. Manches war bekannt, aber anderes war neu. Und das gilt auch für den Umgang mit dem Thema Geld und Besitz. Das werden wir merken. Und manches hat die Leute so sehr herausgefordert, dass sie gedacht haben, das kann ich doch unmöglich halten. Und andere Leute haben gesagt, das gilt vielleicht als Ermutigung, dass wir jetzt einen politischen Umsturz machen. Aber Jesus hat es später korrigiert. Dem Martin Luther wird einmal folgender Satz zugeschrieben zur Bergpredigt. Die Bergpredigt schickt uns zu Christus, damit wir gerechtfertigt werden. Und Christus sendet uns zurück zum Gesetz oder zur Bergpredigt, damit wir geheiligt werden. Und das macht deutlich, dass alles, was in der Bergpredigt steht und auch das über das Verhältnis mit Geld und mit Besitz, dass das so herausfordernd ist, dass wir das alleine gar nicht schaffen werden. Wie soll man danken, wenn man gerade eine schlechte Ernte hat? Wie soll man sich keine Sorgen machen, wenn man aber doch Sorgen hat oder wenn die wirtschaftliche Lage gar nicht so einfach ist? Wie soll das alles bitte sehr funktionieren? Da gibt es die einen, die sagen, das schaffe ich nicht. Und die anderen würden vielleicht sagen, ist für mich kein Problem, aber ich brauche dafür auch Gott nicht. Wir leben in einer Zeit, in der der Umgang mit Geld, mit Besitz, mit all diesen Dingen in gewisser Hinsicht eine neue Dringlichkeit hat. Warum? Weltweite Krisen drohen den Wohlstand auch der westlichen Nationen aufzuzehren. Die Staatsverschuldung wächst dramatisch und die junge Generation hat erstmalig seit dem Zweiten Weltkrieg die Sorge, dass es ihnen wirtschaftlich nicht besser, sondern schlechter gehen könnte als ihren Eltern. Die Schere zwischen Arm und Reich scheint sich weiter zu öffnen. Und was lernen wir dann aus diesem Text für unseren Umgang mit Geld, mit Besitz und mit dem Dank Gott gegenüber. Ein paar Gedanken dazu. Das erste, Jesus macht deutlich, dass Besitz vergänglich ist. Sammelt euch kein Reichtum hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe sie einbrechen und sie stehlen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten scheint es für viele Menschen ja so zu sein, dass sie dann doch erst recht, bitte sehr, ihre Sicherheit in Besitz eigentlich finden wollen. Dass man spart, dass man überlegt, wie kann man Dinge gut anlegen. Und die heutige Generation, da gibt es manche, die bereiten sich jetzt schon mit 20 auf die Rente vor und überlegen, wie sie da gut für sparen können. Ist das jetzt falsch? Ist das verkehrt? Krisen, Kriege, Pech bei Investitionen, Krankheit und nicht zuletzt vor allem der Tod erinnern uns daran, jeder Besitz ist vergänglich. Alles, was du heute auf deinem schönen Konto hast, wird eines Tages jemand anderem gehören. Vielleicht ist es ja eine gute Nachricht. Das kann alles sehr schnell weg sein. Jesus warnt uns deshalb davor, Schätze auf Erden zu sammeln. Aber wer in die Bibel schaut, der stellt fest, dass es nicht verboten ist, vorzusorgen. In den Sprüchen heißt es, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Lerne von ihr für den Winter vorzusorgen. Lerne dafür, auch für die Zukunft zu sorgen. Wir dürfen materielle Dinge auch genießen. Da ist die Bibel voll von. Und Jesus selbst wird an einer Stelle mal von seinen Gegnern, von seinen Feinden so ein Weinsäufer und Fresser genannt. Das hat irgendwie deutlich gemacht, Jesus konnte es sich auch mal gut gehen lassen. Das war für ihn wirklich kein Problem. Und in den Briefen des Apostels Paulus lesen wir außerdem auch, dass auch das Sammeln für andere Menschen, die Unterstützung für andere, dass das einen Plan haben durfte. Wenn Jesus das hier sagt, dann geht es darum, dass wir einen Besitz nicht selbstsüchtig für uns ansammeln und einen Lebensstil für uns führen und dabei nicht mehr an andere denken. Nach dem Motto, ich hab's mir verdient, ich kann selber bestimmen, ist egal, was andere darüber denken. Nein, dieser Bibeltext und auch der heutige Tag erinnert uns daran, alle Güter kommen von Gott. Alles, was wir im Leben haben, ist geschenkt von ihm. Gern dürfen wir es genießen und verwalten in Dankbarkeit, in Demut und bitte vor allem auch mit der Bereitschaft zum Teilen. Das bedeutet, gerne Feste feiern, gerne es auch mal richtig krachen lassen. Aber dann bitte auch an die denken und den einen oder anderen einladen, dem es nicht ganz so gut geht. Und das nicht vergessen. Gerne sich etwas gönnen, aber bitte auch bereit sein, abzugeben und zu teilen. Das Problem liegt dabei nicht in der einzelnen Kaufentscheidung, ob ich dieses oder jenes mache, sondern vor allem in unserem Kopf und in unserem Herzen. Dass wir wissen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von diesem Gott. Und deshalb ein zweites, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir unseren Blick nicht vom Geld trüben lassen. Die Frage an dieser Stelle ist also nicht, wie viel hast du auf dem Konto oder verdienst du, sondern die Frage, wonach trachtet dein Herz, worum geht es dir, wonach sehnst du dich, was beschäftigt dich, wenn du morgens aufwachst oder abends ins Bett gehst. Kannst du einen Tag ohne Aktienkurse oder andere Finanzinfos auskommen? Wonach triffst du deine Entscheidungen? Sind sie vor allem finanziell und materiell motiviert? Vielleicht auch die Frage, wonach beurteilen wir andere Menschen? Das gibt manchmal so die Situation, dass man das sehr schnell checken will. Es gibt also ein Leben, das so ganz aus dem Dollarzeichen-Symbol herausgelebt wird. Alles, was man macht, wird danach irgendwie beurteilt. Und das ist ein Problem, weil Geld alles verzehren kann. Und das ist keine Theorie, sondern das kennen wir aus unserem Alltag. Das kennen wir aus der Beobachtung von Freunden, aus den Nachrichten oder aus dem Fernsehen. Da sind Menschen, die immer mehr ausgeben, als sie sich eigentlich leisten können, und die stürzen sich ins Unglück. Das ist irgendwie schlicht und ergreifend bescheuert, oder? Nein, wir müssen lernen, mit dem auszukommen, was wir haben. Da protzen Menschen mit ihrem Reichtum, dass es nur peinlich ist und dass sie das selber noch nicht mal merken. Da gibt es Streit unter Christen um das Erbe ihrer Eltern. Da gibt es Menschen, die im Streben nach Karriere und Reichtum immer wieder wichtige Beziehungen ruinieren. Das ist doch interessant, oder? Also wenn man sich das anschaut, wie viele Menschen um des Geldes willen immer wieder wichtige Beziehungen ruinieren. Wer zuerst mit der Dollarbrille auf sich und andere schaut, ist zutiefst zu bedauern. Da sagt Jesus nicht, ey, wie clever von dem oder wie toll, sondern angesichts unseres kurzen Lebens, angesichts dessen, wie wichtig Beziehungen sind, angesichts dessen, dass das Geld eben nicht alle Wünsche erfüllt, wie bescheuert, wenn man nur die Dollarbrille aufhat. Jesus fordert uns deshalb zu einer Klärung heraus. Was ist dir das Wichtigste? Was ist das, was dein Leben wirklich sozusagen bestimmt? Was ist das, was dich ausmacht? Er sagt das, er fordert uns heraus in diesem Abschnitt und ich finde, er fordert uns wirklich auch stark heraus. Jeder Christ, der diesen Abschnitt liest, der muss sich die Frage stellen, ist das, wie ich damit umgehe, mit meinem Geld, mit meinem Besitz, bin ich da so autonom? Ist das so in Ordnung oder muss ich mir da die Frage stellen? Aber Jesus macht das nicht ohne einen großen Zuspruch, eine große, schöne Erinnerung, die wir genau in der Mitte unseres Abschnitts haben und die sehr ausführlich ist, nämlich in Vers 25, indem er uns daran erinnert, dass Gott derjenige ist, der für uns sorgt. Dass Gott einer ist, der weiß, was wir brauchen. Dass Gott derjenige ist, der diese wunderbare Erde geschaffen hat und sie auch erhält. Er ist der gute Vater, der uns als seine Kinder liebt und der gönnt dir Gutes. Und es gibt auch manche, denen muss man einfach mal sagen, jetzt gönn dir einfach mal was. Hey, heute ist Erntedank. Ihr wisst ja, jeder Sonntag, also kein Sonntag ohne Kuchen mit Sahne. Ne? Jeder Sonntag ohne Kuchen mit Sahne ist irgendwie ein sinnloser Sonntag. Sondern das müssen wir ab und zu auch feiern. Und wir müssen es gut gehen lassen. Warum? Weil unser Gott so ist. Der meint es wirklich gut mit dir. Und jetzt habe ich da an der Stelle eine kleine Frage und da wird Lars mal rumgehen und ich möchte euch mal bitten, überlegt mal kurz und ich hätte jetzt gerne von 5 verschiedenen Menschen 5 kurze Sätze, kurze Beispiele. Wo habt ihr in diesem Jahr erlebt, dass Gott euch versorgt? 5, mal kurz überlegen. An welcher Stelle haben wir konkret erlebt, Gott ist gut zu uns, der versorgt uns, der meint es wirklich gut mit uns, da war noch mal ein Schlag Sahne auf den Kuchen von Gott. Ja, 5 Beispiele hätte ich da. Könnt ihr mal überlegen, seid ihr schon mal so weit? Ja. Hört ihr mir eigentlich zu? Ja, ne? Doch, ne? Grundsätzlich schon. Also 5 Beispiele, 5 Sätze. Also gebt mal ein kleines Handzeichen, da muss der Lars nicht irgendwelche Menschen überfallen hier. 5 Menschen. Wer kann kurz was sagen? Wo habt ihr das erlebt? Kurzer Satz immer.
Ich strecke jeden Morgen die Hände auf und sage, Gott, helf mir. Ich brauche Geduld und Liebe, Barmherzigkeit für meinen Mann und für unsere Beziehung. Und wir lieben uns immer noch. Und Gott hilft uns trotz des Schlaganfalls jeden Tag aufs Neue. Ich kann nur sagen, danke, Herr.
Sehr schön. Er versorgt mit Geduld, mit Liebe. Haben wir andere Dinge, wo er uns versorgt? Kurzer Satz, genau.
Ja, in der Ernte. Ich brauche 5 Tage trockenes Wetter ohne einen Tropfen Regen, um das Heu einzufahren. Und dann stehe ich natürlich vor diesem ersten Tag draußen, schaue in den Himmel und sage, Herr, habe ich jetzt 5 trockene Tage oder regnet es in 3 oder 4 Tagen? Weil dann ist die Ernte natürlich versaut. Aber irgendwie funktioniert das jedes Jahr aufs Neue. Und jedes Jahr stehe ich hinterher da und sage, danke.
Schön. Hier ist noch, hier in der Mitte.
Ich bin im Juli 5 Stunden lang am offenen Herzen operiert worden und habe in der Nacht davor gemerkt, dass ich überhaupt keine Angst davor habe und gedacht habe, wenn es dann war, dann war es das eben. Und da war ich unheimlich nahe dabei.
Ich war eine Woche jetzt im Urlaub in Göteborg und hatte jeden Tag gutes Wetter, strahlend blauen Himmel, und das war richtig toll.
Ja, sehr schön. Ein Beispiel haben wir noch.
Ich lebe in einem Land, da sind die Menschen die ganze Zeit am Hungern, und wir hatten gerade Wahlen und es wurde befürchtet, dass es große Aufstände gibt, und das ist alles friedlich abgelaufen letzte Woche bei der Wahl in Malawi, und dafür bin ich sehr dankbar, und dass wir jetzt auch hier sein können, um die Heimat zu besuchen.
Ihr Lieben, wir brauchen solche Erntedankfeste und auch diese Beispiele, weil wir das so unglaublich schnell vergessen, was wir Gutes erleben. Aber Gott ist gut, nicht ganz allgemein, sondern für dich ganz persönlich. Und für mich, ich erinnere mich noch an die Corona-Zeit mit dem Lockdown. Erinnert ihr euch noch daran, dass es sowas wie Corona gab? Mit all den Schwierigkeiten. Und die Frage, wie geht das jetzt weiter, auch für Gemeinde? Wie schaffen wir das? Wie kommen wir da durch? Wie kommen wir da auch durch, auch wirtschaftlich? Und Gott hat versorgt. Ich erinnere mich daran, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern ein Projekt gestartet haben, was ein bisschen teurer geworden ist, um es vorsichtig auszudrücken, als wir anfangs gedacht haben. Und dann die Frage, wie kriegen wir das gestemmt? Und Gott versorgt. Wir sollen uns Gott nicht einfach nur als ein abstraktes Gebilde vorstellen, sondern der sorgt wirklich für dich. Der denkt an dich. Der möchte, dass es dir gut geht. Wenn wir zurückschauen, wenn wir nachdenken über unser Leben, über diese Welt, dann sollen wir Vertrauen lernen und lernen, Gott zu danken. Und das ist die Alternative zum Sorgen. Sorgen sind nämlich Ausdruck eines heidnischen Lebens. Die Alternative zum dankbaren Rückblick ist der ständige, sorgenvolle Blick auf das Bankkonto, die Aktienkurse oder ganz allgemein die Nachrichten. Und jetzt mal ehrlich, wann gibt es denn da schon mal gute Infos? Das ist wirklich die Minderheit. Sondern wenn du das Ding anmachst, dann kommen vor allem die schwierigen Nachrichten. Solange wir leben, wird es Grund geben, sich Sorgen zu machen oder aber eben zu lernen, sie an den Schöpfer abzugeben. Das ist ein wesentlicher Unterschied, ein zentraler Unterschied von Menschen, die an einen Schöpfergott glauben, und denen, die das nicht tun. Also nochmal, wird an unserem Umgang mit den alltäglichen Problemen und Herausforderungen sichtbar, dass wir es mit einem lebendigen und liebenden Gott zu tun haben, der sich um uns sorgt und der für uns sorgt und der deshalb auch es uns gönnt, dass wir da mal zur Ruhe kommen. Ich habe neulich in einem Buch von Jean-Marc Comer, einem Amerikaner, gelesen, dass der aus diesem Grunde, weil er eben das lernen will und weil er auch so da sonntags zur Ruhe kommen will, Folgendes macht, dass er dieses schöne Gerät, nämlich sein Smartphone, dass er das jeden Sonntag einfach oder jeden Tag, wo er diesen Sabbat da so hält, einfach ausschaltet und auslässt. Und jeden Abend um 20 Uhr legt er sein Smartphone schlafen. Ey, fand ich eine schöne Formulierung, oder? Hey, gönnt eurem Smartphone doch mal eine Ruhepause. Ja? Echt, das ganze arme Ding muss die ganze Woche immer irgendwelche Nachrichten euch sagen und so weiter und so fort. Gönnt ihm doch mal einen schönen Sonntagnachmittag, wo es nicht gestört wird. Und wo eure Gedanken nicht um irgendwelche Themen und Sorgen kreisen müssen, sondern ihr wisst ja, Gott hat das Ding hier, die Welt in seiner Hand. Und deshalb können wir einfach mal Gedankenpause machen. Brauchen an nichts denken, brauchen nichts regeln. Ganz ehrlich, wenn du 5 Stunden nichts tust heute Nachmittag, die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Probier es einfach mal aus. Könnte sein, dass das so passiert. Ja? Und das ist Ausdruck dessen. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Und dieser Gott ist einer, der unser Bestes will und der uns dazu richtig herausfordert. Petrus schreibt das im 1. Petrus 5 folgendermaßen: Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, also dieses Sorgen ist etwas, das hat manchmal so eine magnetische Funktion. Das zieht sich irgendwie an, das klebt eigentlich auch immer so ein bisschen, ja, an einem dran. Das muss man schon richtig wegschmeißen. Ja, das muss man also richtig von sich legen. Und Petrus schreibt als eine Voraussetzung dafür, dass das wirklich gelingt, direkt im Vers vorher im 1. Petrus 5, demütigt euch unter Gottes starke Hand. Und das scheint irgendwie fast, wenn man sich das so anschaut, ein bisschen fast widersprüchlich zu sein. Sorgen abzugeben ist doch was Schönes, aber sich demütigen zu müssen, ist das nicht irgendwie was Schwieriges? Sich nicht mit Sorgen abzuplagen, hat damit zu tun, dass ich erkenne, dass ich begrenzt bin und nicht für alles verantwortlich bin. Diese Rolle des Weltmanagers, die können wir nicht erfüllen. Und die ist im Grunde auch schon vergeben. Ich stehe unter einem allmächtigen Gott und darf mich freuen, dass er die Welt und mein Leben in seiner Hand hält. Bei all dem, was so verrückt erscheint in dieser Welt. Wie gut, dass ich das nicht managen muss. Um diesen Job würde ich mich nie bewerben. Wäre auch nicht so gut. Wir haben jemanden, der sich darum kümmert. Bescheidenheit macht glücklich, macht dankbar und macht bereit, auch mit anderen zu teilen. Und damit komme ich zum fünften und letzten Gedanken. Gottes Reich hat Priorität. Von diesem Gedanken her, dass Gott derjenige ist, der die Erde geschaffen hat und der es gut meint mit uns, und von dem Gedanken her, dass in Jesus Gottes Reich angebrochen ist, dass Jesus gesagt hat, dass in ihm Gottes Reich beginnt und zur Vollendung kommen wird, von diesem Gedanken her dürfen wir und müssen wir das sagen, dass Gottes Reich wirklich oberste Priorität haben soll. Gottes Reich ist übrigens nicht, weil das in diesen Tagen manchmal so gedeutet wird, nicht politisch zu verstehen. Das ist wichtig, dass wir da eine klare Grenze ziehen. Gottes Reich wird niemals mit Waffengewalt und auch nicht durch Politik hier auf der Erde vollendet werden können. Sondern Jesus hat es getan. Er hat Gottes Reich vorgelebt und verkörpert. Er ist dafür am Kreuz gestorben, damit sein Gottes Reich wirklich zum Ziel kommt und du und ich eines Tages mit ihm in diesem Reich leben werden und heute schon so einen Appetizer davon bekommen, so einen Vorgeschmack. Und deshalb, weil Gott so großartig ist, weil sein Reich kommen wird, sind wir aufgefordert, eingeladen, seine großartige Sache mit voranzubringen. Stell dir mal eine der folgenden Situationen, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, einen jungen, talentierten Fußballer hier in Norderstedt zum Training zu fahren. Jeden Tag müsstest du das ja machen, vielleicht für ein oder zwei Jahre. Und du wüsstest, wenn ich das mache und wenn ich den fahre, dann wird der HSV in 3 Jahren deutscher Meister im Fußball. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wer würde das nicht machen von denen, die hier sind? Bitte Hände hoch. Das würde auch jeder von uns machen, oder? Ist doch ganz... Hallo? Das würde jeder von uns machen. Und wenn es mit dem Fahrrad wäre, ja, ist doch ganz klar. Stellt euch das mal vor. Oder stellt euch mal vor, du unterstützt eine Medizinstudentin und weißt, eines Tages wird sie ein Medikament entwickeln, das wird den Krebs besiegen. Hey, stell dir das mal vor. Würdest du das machen? Natürlich würdest du das machen. Klaus mit dem HSV würdest du auch machen. Will ich nur noch mal sagen, ja? Oder stellt euch vor, du engagierst dich in Mitarbeit und Unterstützung für die Gemeinde Jesu und beeinflusst damit das Leben von Menschen bis in alle Ewigkeit. Stellt euch das vor, dass es nicht nur irgendwas ist, was ihr abgibt, sondern es hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Das war der Glaube von Jesus und seinen Jüngern, dass Gottes Reich wirklich Bedeutung hat, dass es verändern wird, dass es Auswirkungen hat, bis in alle Ewigkeit. Am Ende geht es um die Frage, was ist eigentlich der Traum deines Lebens? Was ist der große Wunsch, der dahinter steht? Was ist das, was sich da antreibt? Wonach streckst du dich aus? Ist er groß genug, dass du dich von Herzen gern für Jesus und sein Reich einsetzt? Ich komme zum Schluss. Die dreifache Einladung Jesu. Und es ist vor allem eine Einladung, um die es hier geht beim Erntedank. Lautet, lass dir nicht durch die Dollarbrille den Blick auf das Leben vermiesen. Es gibt mehr als Geld und Besitz. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das zweite, mach dir nicht durch Sorgen das Leben kaputt, sondern tue, was heute dran ist und sei vor allem dankbar. Und das dritte, werde Teil von Gottes großer Geschichte. Ihr Lieben, die Zukunft, die Christen erwartet, ist großartig. Und wir sollten sie uns nicht zu klein vorstellen. Es wird großartig. Es wird ein Fest voller Gerechtigkeit, voller Frieden, voller Freude mit allen Menschen. Und darauf bereiten wir uns vor. Auch heute mit diesem Erntedankfest. Dafür wollen wir leben. Dafür wollen wir unserem Gott uns zur Verfügung stellen. Und das wollen wir jetzt in einem Lied gemeinsam bekennen. Ja, ich glaube. Und lasst uns doch zu diesem Lied aufstehen und lasst es uns mit vollem, aus voller Kehle und vollem Herzen miteinander singen. Ja, ich glaube.